Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mit und von Bernhard Kampmann. Und da sage ich erstmal wieder, Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast.
Ja, hallo Michael. Macht einfach immer wieder Spaß mit dir. Du erinnerst dich an unseren letzten Podcast, da hatten wir noch ein paar schöne Tage hinterher, weil wir ja immer unsere Gäste besuchen, auch heute. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast. Ich habe festgestellt in der Recherche, dass wir noch nie jemanden hatten, der einen so hohen akademischen Abschluss hatte.
Ja, Professor Dr. Med, oder? Habe ich richtig recherchiert, oder?
Genau, was macht der wohl hier in diesem Podcast, Michael?
Und Bernhard, wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, du hast in den letzten 5, 6 Folgen über niemand anders häufiger gesprochen, obwohl er nicht Teil der Folge war. Ich glaube, die Freude ist bei dir besonders groß. Und jetzt lüfte mal das Geheimnis.
Ja, Professor Dr. Nüssler. Ja, genau. Hier im Allgäu.
Wir sind im schönen Fronten.
Genau, in der besten Kantine Deutschlands, wo wir gewählt worden sind. Ja, genau.
Vielen, vielen Dank für die wirklich nette Begrüßung und ich kann nur sagen, also für mich ist das erstmal auch eine sehr, sehr große Ehre und wir werden das Geheimnis dann vielleicht noch lüften, warum ich hier bin. Und alleine schon die Anfahrt hierher war großartig, obwohl ich ja nur eine Dreiviertelstunde weg wohne von diesem wunderschönen Arbeitsplatz, der ja eigentlich ein Urlaubsplatz ist oder für jeden sein sollte. Also wenn man hier arbeiten darf, ist das mit Sicherheit ein ganz großes Privileg. Und ja, also das war ganz toll, die Anfahrt. Und wenn heute was schiefgegangen wäre, ich wäre gerne wiedergekommen. Nicht? Also das
auf keinen Fall. Auch nur, weil wir gleich anschließend essen gehen.
Ja, vielleicht, ja, genau.
Okay. Herr Nüssler, Sie sind führender Onkologe bis 2022, Geschäftsführer, Koordinator des Tumorzentrums in München, haben sich ganz viel mit Ernährung, Krebsprävention und so weiter beschäftigt. Auch ein ganz tolles Buch von dem Bernhard. Ich glaube, das ist das, was du immer erwähnt hast. Ne? Die beste Medizin kommt aus der Küche.
Muss ich nochmal sagen, ich lese an sich nicht so viel, aber dieses Buch habe ich wirklich verschlungen. Also meine Frau war richtig überrascht, wie schnell ich dann doch das Buch durch hatte. Aber es war wirklich, war begeisternd.
Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, ja.
Darüber würde ich gerne den Einstieg finden wollen. Sie sind ja auch Jurymitglied bei der besten Kantine Deutschlands.
Ja.
Und Bernhard hat den Bezug ja gerade schon hergestellt zu dem Ort, wo wir gerade sitzen. Was würden Sie sagen oder was bringt die Erfahrung da aus der Praxis mit? Was ist so wichtig beim Einsatz von Lebensmitteln?
Ja, also das Allerwichtigste, aber vielleicht bevor ich diese Frage beantworte, nochmal kurz 2 Sätze, wie ich zu dem Thema Ernährung gekommen bin. Denn ich bin jetzt kein gelernter Ernährungswissenschaftler, sondern ich bin eben Internist, Onkologe und so weiter und habe mich eigentlich immer sehr eingesetzt für die Immuntherapie beziehungsweise, um das mal ganz allgemein zu sagen, für neue Therapiestrategien bei Tumorpatienten und bin dann eher durch einen Zufall auf das Thema Ernährung gekommen, weil ich sehr viele Veranstaltungen für Patienten gemacht habe, die immer sehr gut besucht waren bei uns in der Uniklinik und bin dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass da sehr viele Lücken sind und dass die Patienten wahnsinnig interessiert sind an dem Thema, ganz tolle Fragen gestellt haben. Aber irgendwann bin ich auch auf den Punkt gekommen, ja, sie stellen tolle Fragen, aber so mit dem Kochen zu Hause, da hapert's so ein bisschen und überhaupt so mit den praktischen Dingen hapert's, was das Essen angeht. Und dann bin ich auch auf das Thema gekommen, dass eben das Lebensmittel eben nicht Lebensmittel ist, dass es eben wirklich nicht egal ist, was man für ein Lebensmittel kauft, sondern dass man wirklich tunlichst darauf achten sollte, wo das Lebensmittel herkommt. Und das ist vielleicht auch jetzt Ihre Frage gewesen. Das ist das A und O und das ist wirklich noch nicht in den Köpfen angekommen, bei vielen noch nicht angekommen, dass das alles Entscheidende ist, wie das Gemüse angebaut wird, wir alle wissen, dass das teilweise in Nährstofflösungen großgezogen wird, was wir dann essen. Das ganz große Problem, was wir auch nicht wirklich lösen können, ist, dass wir ja auch kein reifes Gemüse mehr essen oder Obst essen. Nicht? Es ist im August dann eher möglich, wenn ich auf bestimmte Märkte gehe. Aber ansonsten essen wir eigentlich Gemüse und Obst, was lange gelagert wird, natürlich vorschriftsmäßig gelagert wird, aber den Nachteil hat, dass es eben nicht reif ist. Und wir wissen heute, dass reifes Obst und Gemüse natürlich eine ganz andere Nährstoffzusammensetzung hat, als das, was wir so normalerweise einkaufen. Also Sie sehen, das Lebensmittel ist das A und O. Die Sterneköche hatten das ja auch sich immer auf die Fahnen geschrieben. Und ich bin ja durch einen Zufall zu dem Thema Sterneköche gekommen und möchte das vielleicht auch gleich mal hier erwähnen, dass das jetzt nicht irgendwie ist, weil ich Professor, Doktor bin und dann irgendwie das Thema Essen elitär angegangen habe. Und immer, es meinten dann viele Patienten, dass ich bei Hans Haas immer jeden Mittag zum Essen sitze, was natürlich ein völliger Schmarrn ist. Hans Haas war ein ganz wesentlicher Koch, der mich zu dem Thema Kochen geführt hat, und zwar auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise, beziehungsweise eben so, wie er gekocht hat. Das hat mich fasziniert, dass er eben nichts weggeschmissen hat. Ich hatte immer so den Eindruck, die Sterneköche nehmen nur das Beste und schmeißen den Rest weg. Das war bei Hans Haas nicht, und der hat daraus diese berühmten Fonds gemacht, und wie man eben auch eine gute Soße machen sollte. Und da ich natürlich auch wusste, dass die meisten Hausfrauen anders agieren, nämlich irgendwelche Soßen dann im Supermarkt holen, war das für mich ein Anlass, dass ich zum Hans auch gesagt habe, du, wir müssen da irgendwie vielleicht doch mehr Informationen rüberbringen, und haben dann auch Kochkurse bei ihm gemacht, wobei ich ihm da heute noch dankbar bin dafür, weil wir hatten natürlich dann auch teilweise Patienten, die wirklich schwer krank waren, die mir dann da umgefallen sind und so weiter. Und ja,
schön, dass bei diesen ganzen Produkten auch der Koch ins Spiel kommt.
Ja, unbedingt.
Das ist ja nun meine große Leidenschaft.
Ja, ja.
Und ich kann es immer nur wieder sagen, mir ist in diesem ganzen Kontext, wo wir uns jetzt mit dieser Ernährung beschäftigen, erstmal aufgefallen, wie die Menschen doch ihre Ernährung in die Hände eines Kochs gehen. Das fängt ja schon im Kindergarten an, dann geht es über die Schulverpflegung, ja, an der Universität, in der Ausbildung, nachher in den Betrieben und dann weiter Krankenhaus und Altersheim.
Ja.
Und du wirst immer fremdverpflegt.
Ja.
Und oftmals ist ja auch, spielt Geld ja auch eine entscheidende Rolle, ja, beim Einkauf, und gerade in den großen Altenheim oder in den großen, ja, Krankenhäusern ist halt unheimlich schwierig, dort hochwertige Produkte einzukaufen. Ja, das ist ein großes Problem. Dass wir die noch veredeln müssen, ist natürlich klar, und dass wir Köche, sowieso ist ja auch ein Konzept von Nouvelle Cantine, unsere Soßen immer selber ansetzen und keine Pulver verwenden.
Ja.
Das ist halt unser Grundrezept. Ja. Aber das Produkt an sich ist schon das Essentielle. Wir haben ja 25 Betriebe in Deutschland. Wir haben uns ja nicht umsonst mit diesem Betrieb im Allgäu beworben, weil hier ja doch der Hersteller, der Erzeuger noch nah an der Gastronomie beziehungsweise an den Betriebsrestaurants dran ist. Das ist im Allgäu wirklich sehr, sehr stark. Wir haben hier eine Käserei, wir haben Obstbauern, wir haben ja eigentlich alles hier. Wir haben selbst Fische hier. Das ist unbegreiflich.
Ja, ja. Ne?
Also ich kenne keine andere Region in Deutschland, die so nah am Erzeuger dran ist.
Ja. Also das ist schön, dass Sie das so auch nochmal gesagt haben, weil das wirklich, also das ist das, was wir anstreben. Auch wenn natürlich nicht jedes Betriebsrestaurant im Allgäu sein kann oder in einer Umgebung sein kann, wo viele kleine Betriebe sind oder Zulieferer sind, aber das sollte man wirklich anstreben, dass man hochwertige Lebensmittel auch für die Betriebsgastronomie verarbeitet. Und Herr Kammann hat es ja schon gesagt, also wir verbringen einen Großteil unseres Lebens im Betrieb. Und wenn wir alt sind und ein bisschen Pech haben, landen wir auch im Altenheim, und da geht's dann weiter. Und wenn wir noch größeres Pech haben, landen wir im Krankenhaus. und werden dort verpflegt. Und das sind natürlich, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber Sie können sich's alle denken, die da zuhören, dass das natürlich noch zwei Riesenthemen sind, Krankenhaus und Altenheim, wo wir noch wahnsinnig viel tun müssen in Zukunft, um die Verpflegung da besser zu machen.
Ansonsten, Bernhard, müsste das ja Wasser auf deine Mühlen sein, was Herr Nüsser jetzt auch gerade gesagt hat, weil ich meine, wir haben das in vielen Folgen hier besprochen. Das ist ja im Grunde die DNA von Kampmann Business Restaurants mit dem, was du sagst. Regionaler Bezug, möglichst wenig wegschmeißen, nah dran sein an den zuliefernden Betrieben und dass das gute Betriebe sind und so weiter. Ne? Also,
aber trotzdem ist es, wie Professor Nüssler sagt, ein Transformationsprozess. Wir müssen halt die Gäste, auf der einen Seite die Gäste und natürlich auch unsere Mitarbeiter dafür sensibilisieren, dass wir uns eben verändern. Also auch meine Köche müssen nachhaltiger werden. Wir schulen ja unsere Köche auch dahingehend, dass sie nachhaltiger werden, dass sie bewusster mit den Produkten umgehen und auch das Thema Food Waste zum Beispiel zurückstellen, dass sie sagen einfach, ich achte darauf, wir haben ja dieses bekannte Vortagsessen, das ist ja, dass wir nichts wegschmeißen, sondern dass Essen einfach nochmal wieder warm machen. Das hat alles mit diesem Thema Nachhaltigkeit, Produkte, Wertschätzung gegenüber Produkt, Mensch und Handwerk.
Ja, absolut, kann ich nur unterstreichen. Ich wollte noch mal kurz zu dem Thema aus einem ganz aktuellen Anlass regional etwas sagen. Das ist natürlich so ein Schlagwort, was jetzt schon viele Köche oder Küchen gelernt haben. Aber man muss da auch sehr drauf achten und deswegen empfehle ich das auch immer wieder und ich glaube, hier wird das auch gemacht, dass man sich die Produzenten genau anguckt. Ne? Regional heißt, ist das jetzt wirklich ein ökologischer Anbau? Das heißt, wird da so angebaut, dass der Boden okay ist und nicht mit Pestiziden und Düngemitteln überlastet ist, nicht. Da nützt mir natürlich das Regionale gar nichts, ne? Das ist, da muss man ein bisschen aufpassen und differenzieren. Und deswegen ist es immer sehr, sehr gut, wenn man die Möglichkeit hat, wenigstens einmal im Jahr da vorbeizuschauen. Abgesehen davon kann ich mir vorstellen, dass das
für unbedingt
Produzenten eine ganz tolle Geschichte ist, wenn der Koch da selber vorbeikommt
und wie Sie schon sagen. Unbedingt, das muss auch sein. Und wir haben ja auch noch ein anderes Problem.
Ja.
Genau, wenn wir da mal eine Kuh gekauft haben und unser Speiseplan dann in einer Woche zu fleischlastig wird und die Reklamationen kommen, wir haben natürlich immer was Vegetarisches auch mit dabei, aber sehr fleischlastig, dann ist es eben, weil wir eine ganze Kuh gekauft haben und diese ganze Kuh eben verarbeiten müssen in dieser Woche. Klar. Aber um das unseren Kunden klar zu machen, wir Köche wissen das, wir machen ja Nose to Tail, das ist ja in den Köpfen drin, aber unseren Kunden dann da wieder klar zu machen, dass wir eben das Fleisch jetzt verarbeiten müssen in unterschiedlichen Garverfahren mit unterschiedlichen Beilagen und alles, was dazugehört. Aber das ist eben dieser Transformationsprozess, der unheimlich intensiv ist, kommunikationsintensiv. Das Ganze auch nicht am Bildschirm plakatieren, sondern das müssen halt die Leute, die Mitarbeitenden, ich sag immer, die Mitarbeiter, die an der Theke stehen, sind eigentlich die, Entschuldigung, den Begriff Kellner, aber die Restaurantfachleute, die dann die Kommunikation mit dem Gast machen. Ja.
Fällt mir jetzt gerade so spontan ein, weil wir gestern unseren Event wieder hatten, war auch das Thema Kommunikation. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man unter Kommunikation nicht nur versteht, jetzt dem Gast über Bildschirm klar zu machen, wo es herkommt, sondern eben auch der Koch den Produzenten besucht und so weiter.
Aber lassen Sie mich nochmal auf das Lieblingsthema Ihres Buches zurückkommen. Ich habe eine ganz, ganz wichtige, die Frage brennt einfach schon seit dem Moment, dass ich es gelesen habe. Wie kommt man dazu, einen kulinarischen Lebenslauf zu haben? Das war mir nie so bewusst. Und jedes Mal, wenn ich mir das wieder vor Augen führe, merke ich, ich hatte den selber. Ne? Aber wie sind Sie denn darauf gekommen, das als kulinarischen Lebenslauf, also Kindheitsessen haben Sie geprägt, ich weiß, USA hat Sie auch geprägt.
Ja, genau.
Wie sind Sie drauf gekommen?
Ja, das ist, glaube ich, so zu sehen, dass ich mich auch, beziehungsweise ich wurde immer, ich glaube, so ist es gegangen. Gut, dass ich die Frage stellen muss, selber erstmal überlegen. Ich glaube, es ist so gegangen, dass mir oftmals die Fragen gestellt wurden, ja, wie hast du denn gelebt, was hast du denn gegessen und du warst doch nicht immer so drauf, wie du jetzt drauf bist, nicht und so weiter. Und dann fand ich das schon mal so interessant, mal so zu reflektieren, wie ich das alles so selbst angegangen habe. Nicht? Die schlimmste Zeit war ja ohne Zweifel, das kennen wir alle, die Studentenzeit, wo es kein Geld gab und wo wir eigentlich alles gegessen haben. Aber es gab auch, ich hatte komischerweise, und ich komme nun wahrlich nicht aus einem Haushalt, wo der Kulinarik großgeschrieben wurde, sondern eigentlich im Gegenteil. Und ich war immer der Einzige, der irgendwie Wert drauf gelegt hat, dass der Tisch ordentlich gedeckt und das mit Messer und Gabel auch völlig verrückt gegessen wurde und so. Und so hat sich das entwickelt. Und ich bin auch selbstständig zum Kochen gekommen mit 14 Jahren so circa. In der Pubertät habe ich dann meine Familie bekommen.
Es ist dann tatsächlich so, dass die Kindheitserlebnis, also in einem Podcast, wo Johann Laff hat das auch beschrieben, ja, wie ja, das Schnitzel seiner Mutter.
Ja.
Das war einfach, war zwar vom Schwein, nicht wie vom Kalb, es sich gehört, aber das ist einfach, seine Geschmacksknospen sind da drin. So geht es mir eben auch. Meine Mutter war auch eine hervorragende Köchin und hat mit wenigen Mitteln viel gemacht. Also, aber eben wenige Mittel, weil das Geld war nicht da. Genau. Immer frisch.
Genau.
Und er hat immer versucht, Gemüse oder Salat am mittags dazu zu stellen. Das war, also, das hat mich auch sehr geprägt.
Ja. Da darf ich auch vielleicht noch kurz was ergänzen, weil das ist, glaube ich, auch was ganz Entscheidendes gewesen. Ich hatte ja den großen Vorteil, ich habe das so, man verdrängt das ja, weil das so normal war. Ich bin ja in einer Gärtnerfamilie groß geworden. Also mein Vater hatte eine eigene Gärtnerei. Dadurch war das für uns selbstverständlich. Da gab es immer diesen frischen Salat. Ne? Das war jeden Tag frisches Gemüse natürlich mitgebracht. Ne? Das war völlig normal. Heute ist mir erstmal klar, was dies für ein Privileg war. Nicht? Das ist schon toll gewesen. Insofern war mir automatisch immer an dem Thema Frische dran. Ja.
Michael, was gab es denn bei dir immer so?
Ich hab da so einen Verdacht, auf was du hinaus willst. Na, Herr Nüssler, falls Sie noch nicht reingehört haben in andere Folgen. Wir haben hier so ein bisschen so ein Running-Gag. Die Hörerinnen und Hörer warten wahrscheinlich schon drauf. Und da ist der große Moment. Tatsächlich habe ich in meiner Kindheit und bis heute esse ich gerne Schnipo. Also Schnitzelpommes darf es hin und wieder bei mir auch sein. Ja. Und zu Kindheitstagen sicherlich auch mal eins mehr als eins zu wenig. aber auch die Zusammenarbeit mit Bernhard und dieser Podcast haben bei mir tatsächlich auch schon ein bisschen was ausgelöst, habe ich tatsächlich auch schon erzählt. Von daher finde ich das auch ganz interessant, so diesen Ansatz kulinarischer Lebenslauf. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, habe es aber tatsächlich jetzt in der Vorbereitung auch schon ein paar Personen empfohlen, bei mir so im Freundes- und Bekanntenkreis. Die Nachfrage dazu, ist das etwas, wo man sich das, was dabei hilft, sich das bewusst zu machen und das transparent zu machen, um da was dran zu ändern? Oder hängen da sogar noch, weiß nicht, Maßnahmen dran? Oder wie hilft dieser Ansatz?
Also Sie meinen jetzt die Frage ist bezogen auf den kulinarischen Lebenslauf. Ja, nee,
genau.
Das ist eigentlich mal so, da wollte ich eigentlich nur eins vermitteln. Bei mir war es so und bei anderen ist es vielleicht so, dass man das reflektiert und dass man am Ende des Tages vielleicht auch dann sagt, ja, das war so ganz okay. Es war ja erstaunlich, dass du das in dem Alter schon so gemacht hast, nicht? Oder solche Geschichten, also Positivgeschichten. Aber auch natürlich sollte das dazu dienen, dass man das vielleicht kritisch reflektiert, wenn es nicht so war. Ne?
Ja.
Wenn bei Ihnen dieser Running Gag so das Tragende war, ja, Sie haben es ja dann hoffentlich in Ihrem weiteren Leben ein bisschen geändert, nicht allzu fleischlastig.
Wir sind nicht auf Null, aber ist besser.
Nee, Null braucht man auch nicht, ne? Aber man sollte eben gucken, wo das herkommt, das Fleisch nicht und so weiter. Und ja, gut, dass Sie es gut kochen, das ist ja dann selbstverständlich. Ja.
Ich als Seefahrer kann nur Fisch empfehlen.
Ja, also. Ja, genau. Also Sie waren dann lange Zeit auf der richtigen Seite. Ja. Wobei wir natürlich mit dem Meeresfisch, es wird ja wirklich auch immer komplizierter. Ne? Und man weiß auch gar nicht, wie man das alles so kommunizieren sollte, ohne jetzt Frust oder Desinteresse zu wecken, ne? Weil Sie gerade sagen, Meeresfisch, ich sage nur Plastik, ne? Also diese ganze Mikroplastik und so weiter, die es wahrscheinlich auch schon zu ihren Zeiten gab, wir haben es bloß nicht gewusst, ne? Ist ein Thema. Ist ein Thema. Also man kann heute auch Fisch nicht mehr vorbehaltlos und gerade Meeresfisch empfehlen. Und ich rümpfe auch immer wieder die Nase, wenn ich dann mir hin und wieder ein Sternerestaurant gönne, wobei ich das nie mache, dass ich den koche. Also das ist mir völlig fremd, irgendwie dann Maßregel, weil die sind wirklich, die bemühen sich da und so weiter. Das halte ich auch für völlig daneben. Man kann das irgendwie auch anders regeln, aber das ist ein Thema. Ne? Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir vielleicht bei dem Thema, dass man, ich sage immer, die Köche, sie kennen das alle besser als ich erzählen, mit 18 machen sie ihre Ausbildung. Ich habe unterdessen gelernt, dass die Ausbildung natürlich gerade so den Aspekt Gesundheit mit Sicherheit nicht großartig einblendet. So, und dann wundere ich mich immer noch, was da so für Spitzenköche am Ende des Tages rauskommt. Und ich glaube, das ist nur ihrem eigenen Engagement zu verdanken. Ne? Also nicht unbedingt der Ausbildung, so sehe ich das. Sie dürfen mich gerne korrigieren.
Aber da muss Bernhard was zu sagen. Ausbildung, Bernhard, dein Thema. Ganz klar dein Thema, Bernhard.
Weißt du, dieser Beruf bringt ganz unterschiedliche, wirklich ganz unterschiedliche Personen raus. Und es ist einfach, es ist ein Beruf, den du mit Leidenschaft machen musst. Und was du dann daraus machst, bleibt letztendlich bei dir. Ja. Unser Ansatz ist ja eher, dass wir den Anstoß geben, dass du eben nachhaltig da drin bist und dir darüber bewusst bist, welche Verantwortung du letztendlich in diesem Beruf mit diesem Beruf hast. Ich will nicht sagen, dass wir Ärzte sind, aber eine kleine Geschichte. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, was das Thema Salzentzug bei mir gemacht hat. Und das steht ja übrigens auch im Buch sehr gut drin, Salz und Zucker.
Ja. Ne? Große Themen, ja.
Große Themen. Ja, was soll ich weglassen?
Ja, genau.
Beides, oder?
Ich wollte es gerade sagen, am liebsten beides, aber dann wird es nicht so fröhlich und lustig und geschmackvoll.
Fünf bis sechs Gramm, weiß ich zufällig, ist die empfohlene Mindestmenge an Salz pro Tag. Genau. Wenn man sich dann mal Gedanken macht. Wir haben übrigens in den Betriebsrestaurants, zumindest in den meisten, die Salzstreuer vom Tisch genommen.
Das ist schon sehr gute Maßnahme.
Ist aber auch eben schwierig, ne? Der Raucher, der von zu Hause anders gewohnt ist, Geschmack zu empfinden, also salziger zu empfinden, hat halt ein Riesenproblem, wenn er dann kein nicht nachsalzen kann.
Ja,
ne?
Genau.
Und unsere Aufgabe ist ja, nachhaltig zu ernähren und die Betriebsgastronomie jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und dann müssen wir halt sagen, Salzkonsum bitte ein bisschen zurück.
Was machen Sie mit einem Gast? Das finde ich immer so faszinierend. Der hat, kriegt's Essen serviert und der hat noch gar nicht gekostet und holt schon und Salz rüber.
Also, einfach per se schon mal drauf.
Sag, wo wollen Sie da ansetzen?
Also, das ist schon schwierig. Ja. Manche haben ihren Salzgehalt eben schon beim Frühstückssaal verbraucht.
Genau.
Ja, sehr schön, dass ihr das, wusste ich auch noch nicht, Bernhard, dass ihr das auch schon wieder umsetzt. Ich würde noch gern nachhaken zum Thema Fleischkonsum.
Ja.
Und wenn wir schon Schniepo hatten und Sie hatten ja eben auch gesagt, muss man gar nicht auf null runterfahren. Aber wie sehen Sie es so aus medizinischer Sicht oder vielleicht gibt es ja auch da nochmal Differenzierung zwischen den Fleischarten, oder? Also was kommt da noch am besten weg?
Also wenn Sie haben die Botschaft schon mit Sicherheit im Kopf, aber die Grundbotschaft ist ja wirklich, egal was ihr macht am Kochtisch und was ihr für Lebensmittel drauf liegen habt, schaut her, wo sie herkommt. Und beim Fleisch ist das natürlich noch kritischer. Naja, ich will es gar nicht sagen, noch kritischer, wenn einer so Gemüse hat, wo ständig Pestizide, Herbizide drüber laufen, ist das natürlich am Ende des Tages auch nicht so lustig. Aber mit dem Fleisch ist es, finde ich, auch ein wahnsinns ethisches Problem. Nicht? Also da muss man schon drauf achten, wie die Tiere gehalten werden. Das ist auch meine ganz große Intention, dass ich das versuche, den Menschen beizubringen. Ich finde es auch völlig daneben, dann zu sagen, das macht eine andere Fleischqualität. Ne? Es gibt durchaus Köche und gourmetlastige Personen, die dann behaupten, das Fleisch schmeckt auch besser, aber das ist nicht der Punkt. Ne? Wir haben es hier mit Lebewesen zu tun Und ich denke, in unserer Gesellschaft, in unserer hochentwickelten Gesellschaft, sollte es wirklich so sein, dass wir uns vorzüglich und vorbildlich vor allen Dingen mit diesen Lebewesen auseinandersetzen. Das heißt, ihnen wirklich eine Haltung zumuten, die für sie artgerecht ist. Und da sollte das Fleisch herkommen. Das ist erstmal schon mal der Punkt eins. Mhm. Und das ist natürlich am Ende des Tages auch wieder schwierig, aber Bio ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Ne? Es kommt ja dann immer die Frage, ja, wie soll ich denn als Städter jetzt wissen, wo das Fleisch herkommt? Ich und so weiter, ich renne da in den Supermarkt. Ne? Und da sollte schon erstmal so Bio draufstehen. Oft steht ja auch drauf, wie es so gehalten wird und so weiter. Nicht? Aber das ist die Punkt eins. Und Punkt zwei, um die Sache ganz einfach zu machen. Der Sonntagsbraten wäre das Ideale. Nicht? Also einmal pro Woche Fleisch und Fisch. Das ist auch so die ganz allgemeine Empfehlungen von Spitzen-Naturwissenschaftlern, die das publiziert haben in einer sehr bekannten Zeitschrift für uns. Die Zeitschrift schlechthin für uns Mediziner namens, die Zeitschrift heißt Lancet. Und dort ist das publiziert worden, die sogenannte Planetary Health Diet. Und die sollte so der Kern unseres Handelns sein. Und es liegt dann wiederum am Koch, was er draus macht. Wenn Sie sich das mal in Ruhe angucken, ja, da wird so empfohlen, wird schon in Gramm empfohlen, was wir uns pro Woche reinziehen sollten oder essen sollten. Ja, da denke ich mir manchmal, ja, mein lieber Mann, wie soll denn das jetzt eine Hausfrau umsetzen, die nicht so firm ist wie Sie, wie die Fachleute, um da wirklich Abwechslung reinzubringen. Aber das kann man. Also man muss sich damit beschäftigen. Das ist ja auch das große Thema beim Vegetarischen, dass man da Abwechslung reinbringt. Also, Sie essen idealerweise einmal pro Woche das Fleisch. Mit dem Fisch sollte es auch so sein. Pi mal Daumen. Und wir haben ja schon gelernt, da kommt es immer auch drauf an, wo der Fisch herkommt. Und da kann ich nur empfehlen, dass man da, ich sage immer, die Fischzucht seines Vertrauens findet. Ne? Hier auf dem Land haben es hier leichter. Ich fahre bis nach Landsberg, das ist bei mir ungefähr so eine halbe Stunde. Dort habe ich eine Fischzucht, wo ich immer einkaufe nicht und so weiter. Also das kann man alles heutzutage regeln. Und man tut Gutes dran. Warum ist das alles so wichtig? Man weiß heute, dass es natürlich in erster Linie, wenn ich fleischlastig oder zu fleischlastig lebe, Herz-Kreislauf-Erkrankung sind das Thema. Das ist in Studien bewiesen, Platz 1. Und dann kommt schon mein Fachgebiet, die Tumorerkrankung. Da ist natürlich der Dickdarmkrebs so das Paradebeispiel. Wobei ich immer an dieser Stelle sage, es heißt nicht, und das sollte man vielleicht auch mal erwähnt werden, dass wenn man alles richtig macht im Leben, diesen Krebs nicht bekommt. Also das heißt, das ist dann ein ganz großes Problem, wo ich als verantwortungsvoller Arzt gefordert bin, dem Patienten dann nicht das Gefühl zu geben, wenn er jetzt Dickdarmkrebs hat, dass er sich ungesund ernährt hat. Also das ist die falsche Schlussfolgerung, weil wir das dann im Detail, im individuellen Detail nicht so genau wissen, dass es nun da wirklich die Aussage oder die Ursache war, sondern das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten. Nicht? Das muss man wissen. Nicht? Was da publiziert ist, es sind Wahrscheinlichkeiten. Noch ein Thema, ich habe jetzt so immer das Rind im Kopf gehabt, weiß auch nicht warum, aber es gibt natürlich doch ein viel kritisches Produkt oder Fleischprodukt, das ist das Schwein. So, wir alle wissen, Schweine sind, Sie wissen es auch, hochintelligente Tiere, die viel Raum brauchen an sich. Und was machen wir? Nicht in der konventionellen Tierhaltung, wir halten die auf engstem Raum. Nicht? Und Sie kennen die Bilder aus dem Fernsehen und so weiter. Und da muss ich sagen, das geht nicht. Das hat auch in meinen Augen überhaupt keine Zukunft. Warum hat es keine Zukunft? Diese Tierhaltung geht nur, wenn Sie mit Antibiotika arbeiten und schon prophylaktisch mit Antibiotika arbeiten. Das heißt, wir haben dann Antibiotika nicht nur im Fleisch, wir haben das auch in der Gülle. Die Tiere scheiden das aus. Und wo landet die Gülle, wenn wir Pech haben? Auf den Feldern, in der Erde und so weiter. Dann wieder, wenn wir Pech haben, in den Pflanzen Und so geht der ganze Kreislauf. Und Sie wissen vielleicht auch, dass nur mal so als ganz kleiner Punkt, um zu sagen, wie kompliziert das alles ist, der Regenwurm, der für uns sehr, sehr wichtig ist, für einen guten Humus, kriegt natürlich dann auch, wenn er Pech hat, etwas von diesem Antibiotikum. Und da laufen gerade hochinteressante Forschungen dazu. Sie können sich aber vorstellen, dass das natürlich dem Regenwurm auch nicht gut tut, ne? Und dass dann ein Regenwurmsterben stattfinden kann und das natürlich wiederum nicht gut ist für die Bodenqualität. Also Sie sehen, eine extrem komplizierte Sache mit mit einem Medikament, was wir unkritisch den Tieren geben. Es wird immer heute noch so gemacht. Es werden natürlich offiziell immer, da gibt es bestimmte Vorschriften, wie viel Gramm und so weiter und so fort, aber all das geht alles nicht. Ne? Und das hat auch mit einer artgerechten Tierhaltung absolut nichts zu tun.
Und wir Konsumenten, wo wir essen, werden immer resistenter gegen
Antibiotika. Genau so ist es. Genau so. Genau. Herr Kampmann bringt mich wieder auf eine ganz andere Idee.
Die wollte ich auch.
Er hat das Wort resistent, er ist schon geschult, in das Spiel gebracht. Es ist die sogenannte Multiresistenz. Was passiert, wenn wir, Sie kennen das vielleicht, wenn Eltern, steht ja immer wieder mal in den Medien, Antibiotikum relativ großzügig bei ihren Kindern anwenden. Es stehen Antibiotikaresistenzen und das ist verheerend. Wenn wir nämlich wirklich mal krank sind und eine schwere Lungenentzündung haben, dann kann das sein, dass das Antibiotikum, was der Arzt vorgesehen hat, das erste nicht wirkt. Er muss schon zum zweiten greifen. Und das ist das, was dann alles passieren kann, wenn wir Antibiotika in der Tierhaltung wahllos einsetzen. Ich möchte gar nicht sagen wahllos, sondern es gehört einfach nicht dahin. Wenn ich ein Tier ordentlich halte, brauche ich kein Antibiotikum, außer es ist jetzt wirklich mal schwer krank. Aber nicht als prophylaktische Maßnahme.
Ja, Produkt, Kochen und Medizin hängt irgendwie alles zusammen.
Ja,
Landwirtschaft,
absolut.
Schon ein Kreislauf.
Ja, das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Kreislauf und ohne Herrn Kampmann jetzt oder Sie besonders ins rechte Licht zu, aber Sie haben es ja selber schon gesagt, zu rücken. Sie haben eine Riesenverantwortung.
Ja. Ja. 17,5 Millionen Mittagessen werden in Deutschland mit der Gemeinschaftsverpflegung täglich hergestellt.
Ja.
Da muss man auch mal überlegen, was man für einen Hebel hat. Ne?
Ja.
Also es ist unbegreiflich.
Genau.
Hebel für Nachhaltigkeit,
Hebel
für alles, für gesunde Ernährung.
Ja. Ja. Und Sie haben das vielleicht auch noch so mal, Sie haben auch einen ganz wunderbaren Hebel für die Partner. Ich glaube, die Partner müssten ja nach Ihnen lechzen, weil Sie immer so und so viel Masse abnehmen können, nicht? Und das ist ja gerade für die landwirtschaftlichen Partner dann vielleicht auch so eine Sicherheit. Also ich denke, das ist ein wunderbares Konstrukt, aber seltsamerweise, es funktioniert eben nur in privaten Unternehmen, weil die privaten Unternehmen erkannt haben, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter gesund zu ernähren, damit sie gesund bleiben, ne? Wenig Krankmeldung und vor allen Dingen auch mit Freude zur Arbeit kommt, ne? Sich wohlfühlen. Nicht? Herr Kampmann hat ja hier draußen, wo wir sind im Allgäu, ein vorbildliches Restaurant, nicht, wo man sich wirklich wohlfühlt einfach und entspannen kann.
Es kommt auch noch dazu, ne? Ja. Also dass die Essenatmosphäre, die du dort erlebst, auch in einer dementsprechenden Atmosphäre erlebst. Also Ruhe, dich ausruhen kannst. Genau. Und sie haben ihre Zeit im Studium erklärt. Ich stand dann eher auf der anderen Seite in so einer Mensa mal drin und wir haben ja Mickey-Mäuse auf den Ohren gehabt, weil wir es nicht aushielten, wie viel Krach da war. Und man musste sich als Tischgast auch anschreien.
Ich wollte das auch zum Besten bringen. Also die meisten denken ja immer, die meisten Patienten denken, dass die Ärzte anders verpflegt werden in den Krankenhäusern, dass wir so eine Offiziersküche haben, ne? Was natürlich auch Schmarrn ist. Ne?
Okay.
Wir haben als Jungassistenzärzt genau das, was Herr Kampmann jetzt erzählt hat, genau das erlebt. Lange Tische, ein Lärm, nicht? Und dann wurde irgendwas dann auf den Teller und das aß man dann. Ich habe das sehr schnell aufgegeben. Also war nicht zu tolerieren.
Ja. Wie war es bei dir, Michael?
Was meinst du zu meinem kulinarischen Lebenslauf oder in der Mensa?
Ja, da ist er ein bisschen empfindlich mit dem kulinarischen Leben. Ich merke schon.
Ja.
Erzählt er nicht so gerne.
Ne, es gibt. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote hier schon mal erzählt habe, aber tatsächlich durfte ich eine Mitarbeiterin in der Mensa nachher Pommesfrau nennen, was auf meine Nachfragen hinzuführen war.
Gut. Gut, gut.
Ja, es wird nicht besser hier mit mir, ne? Zum Glück alles lange her.
Sie können es aber noch drehen, Sie sind jung genug. Sie können es jederzeit drehen, ne?
Ja, ich glaube, es ist ja bei mir inzwischen auch über 20 Jahre her. Ja. Da hat sich doch einiges getan, vor allen Dingen spätestens seitdem Kinder da sind. Da sehe ich auch nochmal, dass die, wenn ich das mit mir früher vergleiche, ganz ehrlich, ne, wie oft wir auch dann einfach, weiß ich nicht, so Fischstäbchen aus der Packung und sowas alles gemacht haben, ne. Aber ich glaube einfach, weil meine Eltern das auch nicht besser wussten und auch sich da nicht so groß mit beschäftigt haben, einfach ganz normale, in sehr eher einfachen Verhältnissen. So, und heute, meine Frau beschäftigt sich da sehr mit dem Thema und ich kriege natürlich über dich, Bernhard, die letzten Jahre viel mit. So, deswegen, ich glaube tatsächlich, unsere Kinder wachsen schon eher so auf und berichten von irgendwann von einem anderen kulinarischen Lebenslauf.
Nouvelle Cantine und Nouvelle Cuisine. Also Nouvelle Cuisine hat es ja damals erst gemacht. Also die Gründer wie Eckhard Witzigmann oder so, die haben ja erst die globalen Produkte, die Etouffee-Täubchen aus Frankreich rüberkommen lassen und die tollen Fische aus dem Mittelmeer hier anfahren lassen. Das ist halt immer so eine Epoche, habe ich so das Gefühl. Ja, ne? Das war so Anfang 70er, 80er Jahre ist ganz stark gekommen. Ja. Auch die Reduktion auf dem Teller, was die Produkte betraf. Und jetzt ist es halt ein viel mehr bewusstere Ernährung. Ja. Also
da hat sich mit Sicherheit was geändert.
Viel getan.
Ja. Ich wollte noch etwas zu Ihrem jetzigen Leben sagen und dann auch nochmal darauf hinweisen, wie wichtig das ist. Weil das ist ja auch ein Anliegen. Ich kenne ja logischerweise viele Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich denen dann so mein Buch auch mal hin und wieder schenke oder darauf hinweise, nicht, dann bin ich schon mal froh, wenn sie es aus dem Regal nehmen und irgendwie lesen. Aber ich kriege natürlich dadurch auch einen sehr guten Zugang, wie das wirkliche Leben ist. Nicht? Für eine berufstätige Frau, wenn die Frau Ärztin ist, der Mann Arzt ist und so weiter, drei Kinder, wollen wir nicht drüber reden, wie das läuft. Ne? Das ist eben wichtig, dass die, darauf freue ich hinaus, dass die Eltern eine ganz große Verantwortung haben, wie sie zu Hause agieren, weil das, und Sie haben es ja selber schon gesagt, bei Ihren Eltern, das ist dann das Werkzeug, was Sie mitkriegen, das haben Sie gelernt, das ist wie bei den Graugänsen, ne? Die haben das gelernt, das ist Intus, das kenne ich von zu Hause. Und dann kommt natürlich die Geschichte, wenn sie jetzt dann jung sind, wenn sie eine Freundin haben und die dann irgendwann mal heiraten und dann kommt die große Nummer, du kochst ja wie meine Mutter. Das kann eine große Auszeichnung sein, das kann aber auch keine Auszeichnung sein, das weiß ja dann die Frau nicht. Ne? Also je nachdem, wie ihre Mutter gekocht hat. Nicht? Also es ist dann im Detail, tja, schon sehr tricky und wie gesagt, Eltern haben eine Riesenverantwortung, was diese Ernährungsgeschichte angeht.
Ja, Herr Nüster, wenn ich so auf das Gespräch zurückblicke, bin ich ehrlich gesagt ganz dankbar, dass wir so die, finde ich, für diesen Podcast gute Ebene gefunden haben. Es wäre mit Ihnen natürlich möglich gewesen, wissenschaftlich noch viel, viel tiefer abzutauchen. Danke, dass Sie das für uns und alle Hörerinnen und Hörer so gut vermittelt haben. Wie gesagt, für alles Wissenschaftliche, Medizinische sind wir der falsche Podcast. Da sind die anderen Formate eher gefragt. Meine letzte Frage zum Abschluss. Was ist so Ihre zentrale Botschaft, wenn man jetzt auch an, ich meine, die Leute werden verpflegt in den Betriebsrestaurants und so weiter, aber man hat ja auch selber noch eine Verantwortung. Was würden Sie denn, oder was geben Sie den Menschen da mit?
Ja, also ich denke, die Hauptverantwortung liegt beim Einkauf. Richtig einzukaufen, zu achten, was ich da einkaufe, nicht wie das Gemüse produziert wurde, wie das Tier gehalten wurde. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Und dann wirklich so vielleicht eine Art Passion zu entwickeln, Lust zu entwickeln, mal selbst zu kochen. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass man sich dann freut, dass es selber gut schmeckt, nicht, sondern man lädt die Familie, man lädt die Freunde ein und man hat dann im positiven Fall lachende Gesichter am Tisch und man merkt, es schmeckt und es ist auch eine ungeheure Befriedigung, finde ich. Ja, so einfach ist das. Ich bin auch sehr froh, dass Sie das nochmal so gesagt haben. Es ist meines Erachtens für die Bevölkerung oder für den Großteil oder auch selbst für mich, obwohl ich jetzt das Wissen habe, aber es ist nicht wirklich weiterführend, wenn ich im Detail weiß, wie viel Gramm ich jetzt essen soll und so weiter und so fort, vom Salz, vom Fisch und bla bla bla. Nicht? Also das ist nicht weiterführend, sondern Ernährung ist ja was Alltägliches. Nicht? Wir ernähren uns dreimal am Tag, im Idealfall, nicht? Und das muss irgendwie sitzen, finde ich, nicht? Da muss Abwechslung, das ist die große Kunst. Abwechslung reinbringen. Und in der Familie vielleicht auch mal ein Rollenspiel, nicht? Es muss ja nicht immer die Frau kochen, sondern vielleicht auch mal der Mann, nicht? Es ist ja bei den Kochkursen, fällt mir gerade wieder ein, es ist ja faszinierend, wie es läuft. Frau an der Front, Mann im Hintergrund. Mann sagt, Frau, hör genau zu, was der Herr Koch sagt. Das müssen wir mit umsetzen. Die packen kaum mal ein Messer zum Zwiebelschneiden an, nicht? Also das geht jetzt nicht. Das
oder die Kinder schon mit ranführen.
Ja, genau. Nicht? Die Kinder mit einbeziehen in das Kochen. Nicht? Da muss die Ehefrau, die Mutter muss da nicht immer am Tisch stehen und alle machen sonst was und Ehefrau kocht, sondern das kann am Wochenende auch ein gemeinsames Event sein. Ein wichtiger Punkt, ja.
Und es gibt viele Männer, die mittlerweile abschalten können, wenn sie kochen.
Ja, also, absolut.
Und auch gut kochen.
Ja, genau. Ja.
Also es ist tatsächlich so. Ja. Und ich finde, Kochen in der Gemeinschaft finde ich sowieso sehr, sehr schön. Das tun wir ja in der Küche auch.
Ja, genau.
Deshalb ist es übrigens auch der beste Beruf der Welt.
Ja, absolut. Ja.
Weil es einfach nochmal Spaß macht da. Ja, wenn du gleiche Interessierte hast, die alle das Gleiche wollen und du dich über Produkte und die Art der Zubereitung unterhalten kannst.
Ja.
Natürlich haben wir in der Küche nicht ein Glas Wein, was man dann so beim gemeinsamen Kochen auch noch trinkt. Könnte, aber macht schon Spaß.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, das sind doch wunderbare abschließende Worte von dir, Bernhard, von Ihnen. Herr Nüßler, ganz lieben Dank. Super Gespräch, ganz, ganz toll. Ich glaube, wir haben uns zu Recht beide drauf gefreut.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Mir auch.